Und als dann die kritische Theorie sich auch hierzulande wieder zurückentwickelte in Richtung der Flaschenpost, die sie mal in den 40er Jahren gewesen ist, da nahm dann natürlich auch theologischerseits das Interesse, so dieses breite, oberflächliche Interesse an Adorno ab. Allerdings ist die Kehrseite, dass dann immerhin doch die eine oder andere Arbeit entstand, die etwas gründlicher, monographisch, überhaupt die Ernsthaftigkeit des Theologischen und das Tiefgehende des Theologischen an Adorno herausgearbeitet hat, dass das nicht nur Sprüche gewesen sind, wenn er mal in einer brieflichen Äußerung gesagt hat, dass seine tiefsten Intentionen eigentlich theologische seien, oder der berühmte Satz aus der negativen Dialektik, nicht wahr? Mit der Theologie kommt der Materialismus dort überein, wo er am materialistischesten ist. Der berühmte Adornische Superlativ. Seine Sehnsucht wäre die Auferstehung des Fleisches, was ich für eine ganz zentrale Äußerung halte, wo Adorno auch so unverklausuliert von Theologischem spricht, wie selten. Aber ich denke, dass auch diese jetzt etwas gründlicheren Monographien, die so in den 80er und 90er Jahren da erschienen sind, maximal eine Handvoll, über eine bestimmte Schwelle nicht hinausgekommen sind. Und diese Schwelle lässt sich bezeichnen durch eine Kontroverse, die schon in den 70er Jahren stattgefunden hat, nämlich damals zwischen den Theologen Traugott Koch und Klaus-Michael Kodalle auf der einen Seite und als Kontrahent Hermann Schweppenhäuser über die negative Dialektik und die Idee der Versöhnung, hieß das Büchlein, was damals bei Kohlhammer erschien. Ich denke, dass der Grunddissens, der dort dokumentiert ist, bis heute nicht so recht überstiegen worden ist. Wenn ich es sehr stark pointieren darf, dann etwa so: Die Theologen fragten, nicht, negative Dialektik und die Idee der Versöhnung, wo bleibt das Positive? Und Schweppenhäuser konterte: Ja, wo bleibt es denn? Nicht wahr? Wo ist denn die positive, überirdische Macht der Versöhnung, die das Dasein trägt auf ein gutes Ende hin? Wo ist sie? Könnte er sie vorführen? Und die Pointe dabei war eben gerade die: Wer den dialektischen Begriff der Versöhnung hat, der hat unterm Strich mehr als derjenige, der die undialektische Beteuerung der Realexistenz der Versöhnung hat. Er hat nämlich sozusagen den Spatz in der Hand und nicht bloß die Taube auf dem Dach. Nun, eine der entscheidenden Wirkungen Adornos auf mich, und damit komme ich zum zweiten Punkt, ist, dass er mir das falsche Positive der Theologie, sozusagen den ungedeckten Scheck Gottes, nicht? Und das ist ja erstaunlich, in der Theologie ist gewissermaßen Einlassbedingung, was im Wirtschaftsleben strafbar ist, nämlich der ungedeckte Scheck, ne? Dass er mir diesen ungedeckten Scheck fad gemacht hat und mich, wenn ich das so sagen darf, soweit das bei mir überhaupt möglich ist, über die Theologie hinausgeführt hat. Aber so hinausgeführt, dass ich das in der Theologie mühsam Gelernte immerhin mitnehmen konnte. Oder sogar so, dass manches davon im neuen Horizont überhaupt erst Hand und Fuß bekam. Ich möchte jetzt nicht auf die Fülle der Einsichten, die Adorno mir geöffnet hat, und natürlich nicht nur mir, weitläufig werden und darüber ins Schwelgen geraten, zumal auch deswegen nicht, weil ich dabei eine Erfahrung gemacht habe, die vielleicht einigen von Ihnen auch nicht ganz fremd ist. Diese Fülle hat immer auch etwas Erdrückendes gehabt. Man sitzt da, liest und sagt sich, mein Gott, was der alles weiß. Wie soll ich da überhaupt hinterherkommen? Aber das ist nur die eine Leseerfahrung bei mir gewesen. Es hat zugleich immer eine gegenläufige Erfahrung gegeben, eine Gegentendenz, auf die möchte ich jetzt hier ein wenig zu sprechen kommen. Und die war immer so, wie wenn ein Fenster aufgestoßen wird und schlagartig Frischluft hereinkommt. Und dieses Gefühl stellte sich immer dort ein, wo Adorno es schafft, blitzartig die Sphäre zu wechseln. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Er spricht zum Beispiel ganz traditionell, könnte man fast sagen, im Fahrwasser von Marx, von der organischen Zusammensetzung des Kapitals, also davon, dass die menschliche Arbeitskraft sich immer mehr in Maschinerie vergegenständigt, aber auch zugleich verheddert, ja, also verfängt. Und plötzlich macht er einen Schwenk und spricht von der organischen Zusammensetzung des Subjekts. Er spricht davon, dass das Ich zu einer Art Mikrokosmos des Kapitals wird. Nämlich dann, wenn es anfängt, seine Regungen und Gefühle wie eine Maschinerie zu bedienen. Und durch diesen kleinen Schwenk fällt dann plötzlich sowohl auf den Marxischen Gedanken ein neues Licht, als auch auf die ganze Freudsche Konzeption von Ich und Es. Oder er vertieft sich in schöne Stellen in der Musik. Dauert gar nicht lange, plötzlich ist er bei dem nicht so furchtbar musikalischen Hegel und dessen philosophischer Doktrin, nämlich der vollständigen Absorption des Besonderen durch das Allgemeine. Ja, und nun kommt's, die schöne Stelle, was ist das? Die ist ein ganz Besonderes, könnte man sagen. Nämlich ein Besonderes, das im Allgemeinen nicht aufgeht. Die ist ein subjektiver Überschuss über die musikalische Konstruktion, was er dann besonders an den, sagen wir mal, Meisterkonstrukteuren wie Bach und Beethoven und Schönberg vorführt. Und damit kriegt die plötzlich die Wendung einer praktischen ästhetischen Hegelkritik. Oder er